dieses Mal beim Ketzer-Podcast.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier ist Matthias. Und letzten November, also November 2023, da gab es mal wieder, wie alle 10 Jahre, eine Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung. Und ich entschuldige mich jetzt schon, dass ich in dem ganzen Beitrag sehr wenig sagen würde, über das man sich ärgern kann. Das ist ja normal so das Ziel des Ketzer-Podcasts, dass man sich nicht überärgert, sondern ich habe quasi die frohe Botschaft für euch und ich habe mir gedacht, wer den Ketzer-Podcast mag, der wird die 6. Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung lieben. Und warum ist dieses Segment nötig? Könnt ihr euch vorstellen, dass jetzt da einige Entwicklungen drin sind, die man aus atheistischer Seite begrüßt, die Kirchen jetzt aber nicht so bejubeln, wie ich das jetzt hier machen werde oder vielleicht wir. Und wir, das sind meine Mitketzerinnen Ramona und Iska. Hallo.
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 Und meine Mitketzer Christian und Jörn. Hallo.
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 Also, es gibt alle 10 Jahre... führt die EKD so eine Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung durch. Seit 50 Jahren, das heißt, es gibt also 6 Untersuchungen und die erste war, glaube ich, 1972. Und man fragt sich natürlich, warum haben die jetzt gerade 1972 angefangen mit diesen Kirchenmitgliedschaftsuntersuchungen? Der Grund war, dass seit 68, glaube ich, die Kirchenaustritte sprunghaft angestiegen sind. Also ich glaube, ich wurde geboren und daraufhin traten alle erschreckt aus der Kirche aus. Wahrscheinlich der Glaube an Gott verloren gegangen. Also jedenfalls machen die schon seit 50 Jahren, alle 10 Jahre diese Kirchenmitgliedschaftsuntersuchungen. Und am Anfang haben sie tatsächlich nur Kirchenmitglieder untersucht. Ich glaube, nach der Wende wurden dann auch mal Konfessionslose befreit. Und jetzt beim letzten Mal, also die Untersuchung wurde 2022 durchgeführt und 2023 gab es die ersten Veröffentlichungen, da wurden jetzt sogar Igitigit Katholiken befragt. Also jetzt haben sie tatsächlich die gesamte Bevölkerung mal befragt. Wahrscheinlich gibt es auch immer weniger Protestanten, die man befragen kann. Und da steht natürlich so allerlei drin. Ich kann das auch hier nur die Punkte wiedergeben, die mir so am meisten in Erinnerung geblieben sind. Aber lest euch das durch, das ist ein großer Spaß. So, und die erste Schlagzeile, die jetzt natürlich die Kirchen nicht so, die Verfasser dieser Studie nicht so hervorheben, ist aus meiner Sicht, der Atheismus ist unaufhaltbar.
Yes.
Die Autoren dieser Studie, die klassifizieren so die Bevölkerung und zwar nicht nach Kirchenmitgliedschaft, sondern nach Kirchlichkeit und Gläubigkeit. Also du kannst ja, sag mal, Kirchenmitglied sein und die Religion hat für dein Leben keine Bedeutung. Du kannst auch aus der Kirche ausgetreten sein, aber trotzdem religiös sein. Eine Kernerkenntnis ist, dass die deutsche Bevölkerung schon zu 56% aus Säkularen besteht. Ne? Säkulare, das sind Leute, also wie gesagt, die sind schon in der Mehrheit. Das sind Leute, für die Religiosität in ihrem Leben keine Rolle spielt. Also Religiosität ist irrelevant. Das sind natürlich 2/3 Konfessionslose. Das heißt am Umkehrschluss, dass 1/3 der Säkularen auch Kirchenmitglieder sind. Und zwar sind hier über 1/3 der Kirchenmitglieder, also 35% der katholischen Kirchenmitglieder und 39% der evangelischen Kirchenmitglieder sind säkular. Das heißt, Religion spielt in deren Leben keine Rolle. Das deckt sich übrigens auch mit dem, soweit sich das abschätzen lässt, dass sich 1/3 der Kirchenmitglieder nicht kirchlich beerdigen lässt. Ne? Das ist ja auch genau der Punkt. Also da spielt die Kirche keine Rolle in deren Leben. Und wie gesagt, das sind 56% der Bevölkerung und die nehmen zu. Dazu komme ich gleich noch. Die anderen Segmente der Bevölkerung in der obersten, also in der gröbsten Unterteilung, das sind die kirchlich-religiösen. Die machen nur noch 13% der Bevölkerung aus. Also das sind die, zeichnen sich durch eine kirchlich orientierte Religiosität aus, die für ihre jeweilige Lebenswelt relevant ist. Also die Leute, das sind keine Tauschscheinchristen, sondern die glauben tatsächlich. Vielleicht sollte Christian mal so eine Überleitungstabelle von diesen Segmenten in die Admiralskala machen. So, und jetzt könnt ihr euch denken, zwischen den kirchlich-religiösen, also den Hardcore-Gläubigen und den Säkularen, da gibt es noch die religiös Distanzierten. Wie werden die beschrieben? Da überwiegt mit 70% ein Glaube an Gott, ohne dass sie traditionellen Formulierungen christlicher Lehre wie ich glaube an einen Gott, der sich in Jesus Christus zu erkennen gegeben hat, zustimmen.
Drei Admiral.
Eine engere soziale Anbindung an kirchliche Strukturen ist nicht festzustellen. Also so Wischiwaschi-Christen würden wir sagen. Ne? So, und dann gibt es noch ein viertes Segment, das ist aber sehr klein, das sind 6% Alternative, denn man kann ja auch ein Weltbild haben, das also sagen wir, nicht säkular ist, das aber jetzt nicht kirchlich oder christlich geprägt ist. Ne, die haben so zwei Achsen. Die eine heißt kirchennahe Religiosität und das andere kirchenferne Religiosität. Ich würde mal sagen, das eine ist Kirchenbindung und das andere ist so
Konkurrenz.
Religiosität oder Spiritualität, sowas in der Richtung. Ne? Und dann kannst du halt den Scheiß glauben und kirchengebunden sein oder kannst du irgendwelchen Scheiß glauben und nicht kirchengebunden sein, dann hast du halt so ein Quadrantenfeld hier. Die allermeisten Leute sind aber hier so auf der kirchlichen Seite sozusagen, nur dass die Säkularen halt ganz unten sind, die glauben es halt nicht. So, also wir bilden also schon mal die Mehrheit und das sind jetzt wie gesagt nicht die Konfessionslosen sind ja in Deutschland noch nicht in der Mehrheit.
Ha.
Noch nicht, aber bald. Aber die Säkularen sind es eben schon. Und das sind Leute, für die Religiosität keine Rolle spielt. Und ich bin sicher, ein Grund dafür, dass auch bei den Kirchenmitgliedern eben gut ein Drittel säkular ist, ist eben, das sind Leute, die zahlen wahrscheinlich keine Kirchensteuer und dann brauchen die auch nicht aus der Kirche auszutreten, wenn die Kirche für die keine Rolle spielt. So, jetzt schauen wir uns nochmal die Säkularen, also diese vier Grobtypen, die werden alle noch unterteilt. Für uns ist hier wahrscheinlich, sind die Säkularen erstmal interessant. Die werden hier in drei Subtypen unterschieden, die Säkularen. Die säkular Geschlossenen reagieren bei Stichwörtern wie Religion, Spiritualität oder Kirche stets ablehnend. In der Regel entscheiden sie sich für die höchste Ablehnungskategorie. Religion gilt für sie als überholt und schädlich. Ein naturalistisch-scientistisches Weltbild ist für sie prägend. In der Kindheit hatten sie in der Regel kaum Berührungspunkte zu Religion, obwohl sie die höchste Schulbildung von allen im Gesamtmodell enthaltenen Subtypen besitzen. 36% der Bevölkerung sind hier zu verorten. Das heißt also, gut ein Drittel der deutschen Bevölkerung ist nicht nur säkular, sondern die reagieren auch allergisch auf Kirche, Religion und Spiritualität. Und also, das kann man also nicht unterschätzen, meine ich. Ne? Das ist schön, dass das hier mal gesagt wird und auch zwar von berufenen Leuten, nämlich den EKD-Statistikern. Aber gut, das ist ja jetzt nur der eine Teil, ist natürlich schon mal dann die Hälfte der Säkularen, denn wir 56% Säkulare haben und 36% sind diese säkular Geschlossenen, dann sind ja noch 20% für die anderen. Und das sind hier die Indifferenten. Bei den Indifferenten ist das Verhältnis zur Religion überwiegend nicht durch Ablehnung, sondern durch Gleichgültigkeit geprägt. Sie zeigen sich als weniger deutlich festgelegt. Neben den auch hier vorherrschenden naturalistisch-scientistischen Orientierungen finden sich bei ihnen in Spuren auch andere weltanschauliche Elemente. Dann gibt es noch den dritten Subtyp, die säkularoffenen. Bei ihnen wird eine Melange fluider, weltanschaulicher Versatzstücke erkennbar, die aber nur selten aus einem kirchennahen Bereich stammen. Dass sich diese fluiden Elemente irgendwie verdichten oder lebensweltliche Relevanz gewinnen würden, ist zumindest anhand der KMU-Daten nicht erkennbar. Also, wie gesagt, die Säkularen, für die spielt Religion keine Rolle, entweder weil sie Religion aktiv ablehnen, und das ist der Großteil der Säkularen, oder weil sie ihnen halt egal ist. So, über die Muslime haben sie auch was gesagt. Und zwar heißt es hier, die Hälfte der Muslime sind religiös distanziert. Und die andere Hälfte halbiert sich wiederum. Ein Viertel sind säkulare, also demzufolge wäre ein Viertel der Muslime wäre säkular. Oder um Menschen mit einer religiösen Orientierung, der kirchlich-religiösen entspricht. Also bei den Muslimen hätte ein Viertel ja, das sind dann nicht kirchlich-religiös, sondern moschee-religiös oder was die da haben. Die Hälfte ist so Wischiwaschi-Muslime und also religiös distanziert und ein Viertel wären säkulare Muslime. So, also das ist ja schon mal nicht schlecht, dass jetzt eben auch nicht nur von Vorwied, sondern auch aus kirchlicher Hand gesagt zu bekommen. Habt ihr bis hierhin vielleicht erstmal Fragen oder Kommentare?
Ja, also ich finde das eine hervorragende Studie, muss ich mal sagen, weil es so einen tieferen Einblick hat. Und diese Unterscheidung der Atheisten ist ja auch etwas, was ich nur befürworten kann. Denn die Admiralitätsskala unterscheidet ja zwischen Null, das sind die Hardcore-Atheisten, die sagen, ich bin Atheist und sagen das auch offen. Eins sind auch Atheisten, die aber das nicht jedem auf die Nase binden, sondern erst, wenn sie gefoltert werden, das zugeben würden. Zwei sind die Atheisten, die ihre Religion vermissen irgendwie und die gerne religiös wären, aber es nicht sind und sich vielleicht sogar ein bisschen schämen dafür und in der Öffentlichkeit sagen, ja, ich wäre ja gerne, aber der Glaube hat mich noch nicht getroffen. Und drei ist dann Wischiwaschi. Also wir können eigentlich festhalten, dass nach dieser Statistik ganz Deutschland oder fast ganz Deutschland in den Kategorien 0, 1, 2 oder 3 angekommen ist. Es geht ja hoch bei Kategorie 10. Also wir sind also auf dem absolut unteren Spektrum davon. Und ein Drittel ist wirklich null. Das heißt, Skeptizismus, religiöse Sachen werden offen konfrontiert. Das sind quasi so Leute wie wir. Also normale Leute. Und diese anderen Geschichten zeigen, dass da wirklich was sich tut in die positive Richtung. Das für die Muslime finde ich auch super interessant. Ich habe es nicht ganz verstanden. Also du sagst ein Viertel, ein Viertel, ein Viertel. Das müsst ihr vielleicht nochmal genauer sagen. Also wie viel sind jetzt davon säkular? Ist das nur ein Viertel?
Ein Viertel der Muslime ist säkular. Ein Viertel ist, sagen wir, stark religiös geprägt. Weiß ich halt keinen anderen Begriff als kirchlich, aber so gemeint. Und 50% sind Wischiwaschi-Muslime dann.
Ah, okay. Das heißt, die sind auch auf dem Weg dorthin und die müsste man eigentlich auch so respektieren von der Politik her, weil die werden alle nur in den muslimischen Religionsunterricht geschickt, die ja als Hardcore-Veranstaltung für eigentlich nur für ein Viertel gemacht wird. Man müsste die Wischiwaschi und die säkularen oder Ex-Muslime, würden wir sie nennen, berücksichtigen. Man kann ja nicht richtig austreten aus dem Islam. Man kann einfach nur aufhören, das zu machen. Und das müsste berücksichtigt werden und die müssten zusammen dann in den vorzeitigen Nachhauseunterricht geschickt werden, statt Religionsunterricht. Ja, ich finde dafür, man sollte Religionsunterricht so vielleicht von 18 bis 19 Uhr machen, abends, dass sie nochmal in die Schule gehen, extra dafür, und sollten die anderen nicht damit belästigen.
Und jetzt kommen wir zur zeitlichen Entwicklung. Also ihr könnt euch denken, ne, da spoil ich jetzt glaube ich nichts. Es geht bergab mit den Kirchen und wir sind quasi die Gewinner hier. Und das Ganze passiert ja, obwohl es keine Lobby für den Atheismus gibt. Ne? Während auf der anderen Seite die Kirchen ja von klein auf, von der Taufe über Kindergarten, Schule, hier Konfirmationsunterricht, Konfirmandenfreizeit, Jugendgruppen, Wort zum Sonntag und so weiter, bis an die Bahre, hier massivst Einfluss nehmen und für sich werben können. Ne? Und obwohl sie das so massiv machen können und dem praktisch nichts, ne, muss man ja jetzt ehrlich sagen, der Ketzer-Podcast kann da jetzt nicht, wenn man das vergleicht und macht irgendwo so einen Balken oder so ein Tortendiagramm, das sind die Ressourcen der Kirchen und der Ketzer-Podcast würde wahrscheinlich da irgendwo gar nicht auftauchen. Oder selbst wenn wir hier die atheistische Szene nehmen. So, und das muss man immer sich vor Augen halten, dass diese Wanderung, diese Säkularisierung stattfindet, obwohl die Kirchen schon seit Jahrzehnten aus vollen Rohren praktisch schießen. Die überlegen sich ja, was die machen. Dass es nicht funktioniert, heißt ja nicht, dass es, wenn sie es anders machen würden, dass es besser werden würde. Ich meine ja immer, die wissen, was sie tun und die können den Rückgang nur verlangsamen und da wissen sie schon sehr gut, wie sie den verlangsamen, nur sie kriegen halt nicht komplett weg. Und da muss ich sagen, wenn sich das so entwickelt, ohne dass es so eine atheistische Werbung gibt, dann meine ich, ist das der Begriff unaufhaltbar wirklich gegeben. Und ich vermute, dass das damit zu tun hat, dass es zwar keine Werbung, aber es ist überzeugend, diese naturalistisch-scientistische Weltbild, das spricht halt für sich. Ne? das sorgt dafür, dass wir, jetzt ist auch wieder irgendwer auf dem Mond gelandet, ne, dass wir Operationen durchführen können, dass wir Medikamente haben, dass wir Flugzeuge haben, dass wir, sag mal, in warmen Häusern sitzen, die nicht abbrechen und nicht umfallen und eine schöne Toilette mit Spülung und Abwasser haben und so weiter. Und daran können die Kirchen auch nichts ändern. Also jeder, selbst sag mal, Kirchenleute und Apologeten, jeder, der es irgendwie kann, versucht ja, sich auf Wissenschaft zu beziehen. Also wir kennen ja diese ganzen christlichen Apologeten, die dann immer mit den ganzen Wissenschaftlern kommen und so weiter. Also selbst die kommen ja nicht daran vorbei, die wissen der Wissenschaft quasi offiziell das Siegel der Güte zu verleihen. Und da sehe ich nicht, wie sie da rauskommen. Und ich glaube eben, dass diese scientistische oder, wie ich meine, letztlich hoffentlich, das ist natürlich noch ein weiterer Schritt, vernünftige Weltsicht sich über kurz oder lang durchsetzt. So, und das ist der Grund, warum ich den Atheismus für unaufhaltbar halte. So, aber schauen wir mal hier, wo habe ich die Dynamik? Vergleiche des Antwortverhaltens zu zentralen Indikatoren mit früheren Studien. Also, die ändern natürlich die Fragestellung bei jedem Durchgang, aber vieles lässt sich eben wohl auch über die Zeit verfolgen. Also diese Vergleiche des Antwortverhaltens mit früheren Studien belegen, dass der Bevölkerungsanteil der kirchlich-religiösen schrumpft. Oh, wer hätte das gedacht? Ja, aber es zeigt eben auch, es ist nicht so, dass diese Wischiwaschi-Christen quasi schwinden, aber da so ein harter Kern von Hardcore-Christen bleibt, der nicht schrumpfen würde. Ne? Sondern die sterben einfach weg und da fehlt wahrscheinlich dann der Nachwuchs. So, also die kirchlich-religiösen schrumpfen. Noch schneller geschrumpft ist in den letzten beiden Jahrzehnten aber der Bevölkerungsanteil der Alternativen. Also das sind diese Esoteriker. Das widerspricht einem verbreiteten Narrativ, wonach zwar Kirchlichkeit zurückgehe, kirchenferne Religiosität mit allem, vor allem im Esoterikbereich, aber Zuwächse zu verzeichnen habe. Also das ist ja echt so eine Sache, die immer kommt. Ne? Diese, also Religion besteht ja darin, dass man sich die Realität nicht eingestehen will. Ne? Und das ist ja beim Thema Säkularisierung immer, dass die Leute sagen, ja, die gehen jetzt zwar nicht mehr in die Kirche, aber die sind irgendwie anders spirituell oder religiös. Ne? Und das wird hier von der EKD selber völlig zerlegt, dieses Argument. Ne? Gut. Ich glaube, da reiten sie auch besonders gerne drin rum, weil da haben sie praktisch ein Segment, die schrumpfen noch stärker und schneller als sie selber und da geilen sie sich jetzt dran auf. Also das Wichtige widerspricht diesem verbreiteten Narrativ. Empirische Daten belegen das Gegenteil. Also der Esoterikbereich verzeichnet keine Zuwächse. So glaubten nach Daten des ISSP im Jahr 1998 zum Beispiel 31% der Bevölkerung in Deutschland an die Fähigkeiten von Wahrsagern. Im Jahr 2008, also 10 Jahre später, waren es 19%, also waren von 31 auf 19 runter, das sind 12 Prozentpunkte. Im Jahr 2018 13%, also von 19 runter auf 13 und für die sechste KMU ergab für 2022 noch 8%. Diese lineare Abnahme ist so rasant, dass ein ernsthafter Glaube an Wahrsager schon im Jahr 2031 vollständig aus der Gesellschaft verschwunden sein wird, weil sich dieser Trend so fortsetzt. Einen derart rasanten Sinkflug gibt es bei keinem einzigen Indikator kirchennaher Religiosität. Also, und das finde ich so goldig. Jetzt haben sie sich einen Aspekt rausgebracht, der noch schneller schwindet als die Kirchen, nämlich der Glaube an Wahrsager. Und jetzt reiben sie sich quasi die Hände, sehen aber nicht, dass sie quasi ja hinter den Wahrsagern sofort hinterher zischen und dann auch schwinden. Aber gut, vielen Dank, dass ihr diese Studie gemacht habt und liebe EKD-Leute, und dann sollte er da auch mal auf eure Kosten kommen. So, wie läuft das jetzt genau ab? Auch hier keine Überraschung wahrscheinlich. Der Bevölkerungsanteil der kirchlich-religiösen schrumpft, indem ein Abfluss an die religiös Distanzierten stattfindet. Na, das sind ja diese drei Segmente, die jetzt keine Esoteriker sind. Also die Hardcore-Religiösen geben ab an die Distanziert-Religiösen, also an die Wischiwaschi-Christen. Und Überraschung, von den religiös Distanzierten geht ein noch größerer Strom an die Säkulären weiter, wo mittlerweile die Bevölkerungsmehrheit angekommen ist. Also, nicht nur machen die Säkularen schon 56% der Bevölkerung aus und der Anteil der Bevölkerung, der auf Religion allergisch reagiert, ist schon mehr als doppelt so groß als die kirchlich-religiösen. Ne? Wenn man jetzt mal an den Enden guckt, wer bewegt sich da? Jetzt wird nochmal gesagt, vor einigen Jahrzehnten haben die kirchlich-religiösen bzw. die religiös Distanzierten auch noch maßgeblich an den Orientierungstypus der Alternativen abgegeben. Dieser Prozess ist vor etwa einem Vierteljahrhundert zum Stillstand gekommen. Seitdem schrumpft das Milieu der Alternativen mit hoher Geschwindigkeit. Es ist instabiler als das Milieu der kirchlich-religiösen und hat inzwischen den Großteil seines früheren Bestandes an die Säkularen abgegeben. Also da soll es in den 80er Jahren so eine Art Esoterikwelle gegeben haben oder so. Ich erinnere mich jetzt nicht so dran. Aber das war wohl mal so ein Boom, ne? Vielleicht, weiß ich nicht, so Hippies. Ich jetzt daran überlege, was war so, weiß nicht, 70er, 80er Jahre, da waren vielleicht so Hippies oder so fernöstliche Religionen, keine Ahnung, Buddhismus, Hare Krishna. Also, der wichtige Punkt ist hier, dass also diese Vorstellung, dass die Leute spirituell bleiben und dann nur in der Kirche bleiben, das taugt alles nichts. Hier geht es weiter. Kirchenferne Religiosität ist keine ernsthafte Konkurrenz für die Kirchen. Denn sie unterliegt ebenso einer deutlichen gesellschaftlichen Marginalisierung und Destabilisierung. Die Kirchen bzw. organisierten Religionsgemeinschaften sind nach wie vor die wichtigsten Repräsentantinnen von Religion in Deutschland. Achtung, ein Believing without Belonging lässt sich nur bei relativ wenigen empirisch feststellen. Das heißt, auch diese Vorstellung, was ja oft Leute, die aus der Kirche austreten, sagen, die sagen, ja, ich kann auch ohne Kirche religiös sein, ne? Statistisch ist das nicht so, sondern wenn du die Kirche verlässt, dann schwindet auch die, also jetzt natürlich nicht bei jedem Einzelnen, aber Statistik. Und ich erinnere mich auch, ich habe eigentlich gar nichts gegen den Religionsunterricht gehabt, aber der Religionslehrer war so langweilig. Ne? Ich war ja in Paderborn, da gab es nur einen Religionslehrer, weil die meisten katholisch waren. Also den Religionslehrer gab es dann später. Am Anfang gab es überhaupt keinen evangelischen Religionslehrer und da mussten ich und das andere evangelische Mädchen mussten immer draußen warten in der Grundschule. Also außerhalb der Schule, nicht vor der Klassentür, außerhalb der Schule, bis der Religionsunterricht zu Ende war. Aber jedenfalls habe ich mich da abgemeldet, einfach nur, weil es so langweilig war. Und danach habe ich mich dann eben auch weltanschaulich weiterentwickelt. So, also. Innerhalb der Säkularen dominierten lange Zeit die Indifferenten, also wir kommen jetzt zu den Säkularen wieder, die sich bei Religionsfragen gleichgültig zeigen. Also lange dominierten die Indifferenten. Ah, ihr ahnt es schon. Nun sieht es so aus, dass dort die religiöse Entfremdung so groß geworden ist, dass Religion als etwas kulturell Fremdes und damit als eine Bedrohung der eigenen Identität empfunden wird. Anders kann man kaum verstehen, warum dort nun nicht mehr Indifferente, sondern Personen zu dominieren begonnen haben, die Religion dezidiert ablehnen, säkular geschlossene. Dieser Prozess findet nicht nur in Deutschland statt und in anderen europäischen Ländern, sondern unter lediglich anderen Ausgangsbedingungen, zum Beispiel auch in den USA. Okay, ich glaube, das bezieht sich jetzt nicht speziell auf diese aggressiven Säkularen. Da hatte ich nämlich noch überlegt, diese Kirchenmitgliedschaftsstudie bezieht sich ja nur auf Deutschland. Und die wundern sich jetzt hier, oh ey, wieso sind die alle so aggressiv, ne? Diese Säkularen gegen die Kirche. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das daher kommt, dass die Kirchen hier halt kackdreist privilegiert sind. Anders als in anderen Ländern, sagen wir, wie in den USA sind sie auch privilegiert. Aber es ist nicht so wie hier. Ne? Offiziell ist das mit der Trennung von Staat und Kirche in den USA besser. Und wenn man dann natürlich mit Kirche nichts am Hut hat. Und dann sieht man ständig das Wort zum Sonntag. Wir hatten ja Marc Niedermeyer hier, der uns das schön kommentiert hat. Und dann siehst du Sachen wie Kirchensteuer und Staatsleistung und so weiter. Natürlich ärgert einen das oder wird das viele ärgern. Ne? Und von daher glaube ich jetzt nicht unbedingt, ich weiß nicht, seht ihr eure Identität durch die Kirchen bedroht?
Also ich finde schon, dass man sich Konstellationen ausdenken könnte, wo Leute sich wirklich auch von der Kirche bedroht fühlen. Jetzt nicht in dem Sinne, dass sie jetzt da irgendwie den Glauben annehmen müssen und so, aber denk mal, ich will jetzt nicht wiederkommen mit Homosexuellen, ne, aber weil es mir so langweilig ist, ne, aber das ist ein offensichtliches Beispiel. Aber auch Leute, die zum Beispiel, früher nannte man das wilde Ehe oder so, ne? Ich weiß das noch, als meine Schwester, die ist 2-3 Jahre älter als ich, sieht aber jünger aus, Schweinerei, wie die mal irgendwie von zu Hause ausgezogen ist, ne, so Ausbildung und erster Berufseinstieg und so. Und da war das ein Problem. Da musste sie, glaube ich, im Mietvertrag irgendwie auch unterschreiben, dass da keine Männerbesuche kommen. Und wenn, dann müssen die angemeldet werden. und dann bis 22 Uhr wieder raus. Und so, also,
das kann ja, man sich wenn sie, wenn sie, sie ist selber schuld. Wenn sie auf Frauen stehen würde, dann hätte siehst du?
Ja, ne, genau. Also ich meine halt schon, dass die Kirche schon irgendwie für manche Leute auch ein Bedrohungselement hat, auf eine bestimmte Art und Weise. Du hast schon recht, Matthias, wenn du sagst, es stört einen und es nervt einen, aber es bedroht einen nicht. Aber manche Leute müssen ganz schön kämpfen gegen den Einfluss, der praktisch über die Bande spielt. Ne? Die Kirche beeinflusst die Gesellschaft und die Gesellschaft reflektiert es dann auf diese Leute.
Ich würde mich hier fragen, ob diejenigen, die ihre Identität gefährdet sehen, und das ist sicher richtig, was du sagst, ob die dann wirklich säkular sind oder ob nicht eher die Leute Probleme haben, die noch so dicht an der Kirche drin sind, dass sie jetzt sagen, oh, wir wollen jetzt aber homosexuell heiraten oder so.
Weil du ja diese Töpfe genannt hast, ne? diese Kaskadierung, also von den Ganzgläubigen zu den Wenigergläubigen, von den Wenigergläubigen zu den Säkularen, von den Säkularen zu den, die das wirklich vehement ablehnen. Das ist dieser Schritt, ne? Von ich bin nicht gläubig und ist mir auch egal, hin zu ich wehre mich aktiv dagegen. Ne? Das ist dieser Mechanismus, glaube ich. Ne?
Ich glaube nicht, dass hier, also die Aktiven, das ist, glaube ich, sehr überschaubar. Hier steht nicht, dass die aktiv dagegen sind, sondern die sind, allergisch. Ne? Wenn du jetzt allergisch bist, dann bekämpfst du ja jetzt auch keine Haselnüsse oder so, ne? Sondern du vermeidest die halt oder sagst dir, ich bin gegen Haselnüsse allergisch. Also ich würde das jetzt nicht so lesen, was hier steht. Also die Aktiven werden natürlich dann da irgendwo mit einer Rolle spielen, aber ich glaube, die meisten Leute, das sind einfach nur, die sagen hier scheiß Kirche oder so oder Kinderficker-Sekte oder so. Ich bezweifle, dass da viele aktiv sind. Aber es funktioniert ja auch so, ne?
Das Problem, was ich sehe, ist, dass Kirche oder auch religiöses Denken, religiöse Würdenträger in Anführungsstrichen, halt immer noch relativ viel Einfluss auf Debatten nehmen, die natürlich auch, sagen wir mal, Nichtgläubige oder die halt nicht nur sie persönlich betreffen. Also man kennt ja diese Gehsteigberatungen, gerade vor Frauenarztpraxen, wenn es dann um Schwangerschaftsabbrüche geht. Das heißt, die fragen dich ja vorher auch nicht, ob du jetzt katholisch, evangelisch oder sonst irgendwas bist, sondern die haben dich ja, es ist ja inzwischen verboten, soweit ich weiß, die haben dich auch so zugelabert. Das heißt, du wirst ja, dir wird das ja auch aufs Auge gedrückt, auch wenn du religiös überhaupt nichts mit denen am Hut hast. So, und dann ist es zwar nicht in dem Sinne eine Bedrohung der Identität, es ist aber eine Bedrohung meiner freien, der Auslebung meiner Identität. Wenn irgendjemand jetzt dreimal pro Woche vor meiner Tür steht oder mich regelmäßig belästigt, weil ich seiner Meinung nach gegen religiöse Gebote verstoße, dann ist mir das an sich, wäre mir das egal, weil mich das natürlich die Religion selber nicht interessiert, aber ich möchte natürlich meine Ruhe haben.
Es gibt keine Hinweise darauf, dass sich kirchliche Religiosität in Richtung auf eine nicht-kirchliche Religiosität verschieben würde. Vielmehr nimmt Religiosität insgesamt ab, kirchennahe wie kirchenferne. Das Nicht-Religiöse wird allerdings erst dann zum Säkularismus, wenn auch noch eine positive Identität mit hinzukommt, die sich in der Regel über eine Bezugnahme auf Wissenschaft definiert und von dieser Warte aus Religion als überflüssig und überholt ansieht. Dabei handelt es sich dann um eine über bloße Indifferenz hinausgehende, scientistisch-naturalistische, religionsablehnende Weltanschauung. Die Ergebnisse der sechsten KMU, also das ist diese neueste Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, deuten darauf hin, dass solche Orientierungen in der Bevölkerung inzwischen starke Verbreitung gefunden haben. Haben wir ja die Anteile vorhin schon besprochen. Der Aussage, das moderne wissenschaftliche Weltbild hat Religionen überflüssig gemacht, stimmten 42% zumindest eher zu. Der Aussage, alles in allem schadet Religion der Menschheit mehr, als sie nützt, 44%. Der Aussage, mir selbst sind religiöse Fragen bedeutungslos und egal, 55%. Und der Aussage, es befremdet mich und macht mich misstrauisch, wenn Menschen sehr religiös sind, 57%.
Yeah!
Also ich finde, das wird alles in den Medien zu wenig gewürdigt. Wahrscheinlich kommt es auch daher, dass die Medien natürlich immer nur die Pressemitteilung der EKD dann weiter verbreiten. Und da stehen diese Sachen ja nicht so drin. Deswegen ja mein Beitrag hier, um das nochmal aus atheistischer Seite da die Nuggets rauszuholen, aus diesem Nugget-Steinbruch im Fort Knox der demografischen Erkenntnisse. jetzt hier auch wieder interessant, speziell Ramona. Die Befunde der 6. KMU legen nahe, dass der mögliche Entwicklungspfad einer Ausbreitung von Säkularismus im Sinne einer scientistischen Ideologie ernster genommen werden muss. Also scientistische Ideologie breitet diesen fiesen Säkularismus aus. Das ist insofern überraschend, weil die in der aktuellen religionssoziologischen Literatur diskutierten und empirisch gut belegten neueren Modelle der Säkularisierung in der Regel keine Entwicklung hin zum Säkularismus annehmen, sondern eher von der Zunahme einer bloßen Indifferenz gegenüber religiösen Themen im Sinne einer Transzendenzschrumpfung ausgehen.
Klar.
Ich glaube, da hatte ich vorhin schon was zu gesagt. Also was die EKD-Leute natürlich mit Sorge sehen, ist, dass die Leute nicht nur indifferent werden, das wäre schon schlimm genug, aber die sind allergisch gegen die Kirchen. Das war der Punkt, wo ich vorhin dachte, das ist jetzt aber vielleicht ein spezieller Fall für Deutschland, weil die Kirchen hier halt so dreist privilegiert sind. Und da würde mich mal interessieren, ob das in anderen Ländern auch so ist. Könnte sein, weil natürlich die Kirchen immer noch genug Unsinn produzieren. Aber hier ist von einer scientistischen Ideologie die Rede. Und ich glaube, wir würden das als Realität bezeichnen.
Ja.
Ne? Also natürlich, wenn man jetzt alles, was sich, sag mal, stur und starr, sag mal, der Änderung verweigert, wenn man das als Ideologie betrachtet, na okay. Aber ich glaube, hier kämpfen sie gegen die Realität und nehmen jetzt die Realität als ideologisch wahr, weil da einer, der einmal auf den Trichter gekommen ist, nicht wieder von abkommt. Was meint ihr dazu?
Ich finde, es ist ein abwertender Begriff, so wie Nihilismus. Das hat ja der Christian in der letzten Sendung ausgeführt, dass das ein Kampfbegriff ist, um was schlecht zu reden. Und scientistische Ideologie, ne, das klingt dann so evangelikal, ja, ihr seid ja nur tote Materie. Wenn ein Wind durch einen Haufen Schrauben bläst, dann wird daraus keine Boeing 747. aus diesem Topf
ja, ist dieser obwohl man Unsinn ja mittlerweile gezogen. Den Eindruck haben kann, dass diese Boeings tatsächlich so zustande kommen. Ne?
Ja, wenn es deutsche Schrauben wären, dann wäre es gegangen.
Okay.
Also ich, das ist so eine Sache, scientistische Ideologie, da höre ich sofort auf zuzuhören, außer jetzt natürlich deinem Vortrag. Aber jetzt in der Diskussion, da weiß man sofort, dass jetzt ein Quatschargument vorgetragen wird, dass das übertrieben ist, dass das polemisch ist. Und man weiß auch sofort, was man dagegen argumentieren muss.
Aber was ich irgendwann mal gelernt habe, das Interessante bei der Diskussion mit Gläubigen ist oft weniger, also der Umstand, dass sie Unsinn erzählen, sondern dass der Unsinn insofern ernst genommen werden muss, nicht, dass man den glaubt, aber dass man erkennt, wie die denken. Und wenn mir hier ja kein evangelikaler Apologet, sondern irgendwo, sagen wir mal, so ein trockener Statistiker von der oder Politologe oder Soziologe von der EKD hier von der scientistischen Ideologie spricht, dann vermute ich, dass die in ihrer Wahrnehmung, sagen die, dieses Scientistische, das blendet alles Übernatürliche und Transzendente aus. Und da, weil die natürlich denken, dass das lässt sich logisch nicht begründen, empfinden die das dann als ideologisch. Ne, dass diese fiesen Wissenschaftler, wie man sie normal nennen würde und nicht Scientisten, dass die halt, ja, methodischer Atheismus, dass die da keinen Raum haben oder sich dagegen wehren, dass da dieser Unsinn eingeführt wird. Und das kommt denen dann, das war das, was du vorhin schon meinte, das kommt denen dann irgendwie ideologisch rüber. Aber das hängt halt an der Realität. Also viel Erfolg dabei, dagegen zu kämpfen, liebe EKD-Leute.
Wenn man sich überlegt, was die Wissenschaft geleistet hat, also ich finde zweierlei. Eines ist mehr in Richtung Ingenieurskunst, ne? Dass wir eben Heizung haben im Winter und Medizin haben, ne? Also das, was draus gemacht wurde, das ist das eine. Aber das andere ist einfach, wie es auch unser Denken erweitert hat, unser Weltbild, unsere eigene Klugheit, dass wir uns die Welt erklären können, dass wir nicht den ganzen Tag nur dummes Zeug reden und so, ne? Dass die ganze Scheiße irgendwie einen Sinn macht irgendwie. Ja? Das hat die Wissenschaft uns ja auch beigebracht, klar zu denken. Und dann zu sagen, Und gerade so von so Heinis, die das eben nicht geschafft haben und die da eigentlich nicht nur nichts beigetragen haben, sondern das noch torpediert haben, dass die dann da so abfällig reden, ja, das ist so eine scientistische Ideologie und man merkt so diesen Widerwillen und dass sie das so nur mit spitzen Fingern so überhaupt anfassen, dieses Thema, ne, das finde ich schon ganz schön dreist. Und das würde ich also in einer Debatte niemals durchgehen lassen. Manchmal muss man ja irgendwie auch widersprechen, einfach damit man widersprochen hat. Und das wäre jetzt so ein Fall zum Beispiel, ne? Da. Aber da der Beitrag ja sehr lange wird, werde ich es jetzt also dabei belassen und freue mich auf den Beitrag von Ramona.
Es ist kein Beitrag, es ist nur ein kleiner Zusatz. Also, wenn man sieht, scientistischer Atheismus, eine Aussage, lese ich da gerade, ohne den wahnhaften Glauben an Gott gäbe es keinen politischen Fanatismus, keine Intoleranz und keine Diskriminierung. Und ich sehe das ähnlich, ganz ehrlich.
Also kommen wir weiter zur interessanten Entwicklung. Für die Schweiz fanden Becky und Danda Rova, Robert, was auch immer, also irgendwelche Leute fanden für die Schweiz in einer repräsentativen Befragung heraus, dass der Bevölkerungsanteil, der sich als spirituell bezeichnet, seit 2009 nicht zugenommen hat, sondern der Anteil derjenigen stark gewachsen hat, die sich weder als religiös noch spirituell ansehen. Und dann heißt es wahrscheinlich woanders, eine große Mehrheit der deutschen Bevölkerung, 68%, also gut zwei Drittel, erachtet sich weder als religiös noch spirituell. Nach diesen Befunden boomt, in Anführungszeichen, Spiritualität nicht, weder als Begriff noch als soziales Phänomen. So, dann hier, religiöser Relativismus. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was das ist. Nur kurz, 87% der Bevölkerung stimmen folgender Aussage zu. Davon 54%, also mehr als die Hälfte voll, und 33%, also zusätzlich noch ein Drittel eher. Keine Religion ist besser als andere. Alle Religionen haben im gleichen Maße Recht oder Unrecht. Also das ist dieser religiöse Relativismus. Das heißt, man sagt jetzt nicht hier, ich bin Katholik und wir, unsere Kirche hat die Wahrheit gepachtet, alle anderen kommen in die Hölle oder so, sondern dieses moderne Wischiwaschi, glaube, ja, die Religionen wollen doch alle nur das Gute und so weiter. Entsprechend glauben 75%, im Großen und Ganzen sind alle Weltreligionen ähnlich. Ja, wahrscheinlich, weil sie sich so intensiv mit allen Weltreligionen befasst haben, ne? Die Wischiwaschi-Gläubigen. Dieser religiöse Relativismus findet sich in gleichem Ausmaß sowohl bei Kirchenmitgliedern als auch bei Konversionslosen. Also, die Konversionslosen sind auch nicht besser. Wischiwaschi-Konversionslose. Aber gut, ich glaube, der Schlüssel ist hier, das ist ja auch, meine ich, bekannt, sobald du eine Gesellschaft hast, wo es mehrere konkurrierende Religionen gibt, da merken die Leute irgendwie, okay, da ist jetzt keine besser oder überzeugender. Na, und das ist halt der Anfang vom Ende auch für die Religiösen.
Es gibt auch Leute, die machen so Aussagen ganz einfach aus dem Grund, weil sie fair sein wollen, weißt du?
So, jetzt hier noch ein Nugget, wo ich direkt den Verdacht habe, dass die Autoren das zwar ansprechen wollten, weil das eine interessante Erkenntnis ist, aber dass sie das jetzt mehr so, sagen wir mal, nebenbei erwähnen, damit das nicht zu sehr auffällt. Religiosität, keine anthropologische Konstante. Das ist eine Grafik, also jetzt natürlich schlecht im Podcast, und zwar subjektive Selbsteinschätzung zur eigenen, in Klammern Nicht-Religiosität in der Bevölkerung Deutschlands. Als Antwort auf die Frage, würden Sie von sich sagen, dass Sie eher religiös oder eher nicht religiös sind, auf einer 10-stufigen Skala? Also jeder kann sich auf einer 10-stufigen Skala von 1 bis 10 einordnen, ob er jetzt eher religiös ist oder eher nicht religiös. Auch hier gibt es wieder gute Nachrichten, wenn man nicht religiös ist. Dass nämlich ein Drittel, ich kann jetzt an dem Balken hier nicht den genauen Prozent erkennen, aber ein Drittel, gibt sich die am wenigsten religiöse Einschätzung, nicht religiös. Und also das ist links und rechts davon sind dann die 9 anderen Balken. Und der zweite Balken, also mit der zweitwenigst religiösen Einschätzung, der hat schon nur noch unter 15%, also ich würde mal sagen 13%. Also da fällt der von dem ersten Balken, die 33%, die sich als nicht religiös einschätzen, zum nächsten Balken, also etwas weniger nicht religiös oder ein Tick religiöser, das müsste man wieder in Admiralskala umrechnen, da fällt also die Höhe des Balkens schon um mehr als die Hälfte. Und danach geht es tendenziell weiter, immer weiter runter. Also als hochreligiös, also die zehn, mit zehn schätzen sich hier, weiß nicht, vielleicht 3% ein. So, das ist natürlich schon mal gut, aber was noch besser ist, diese Abbildung gibt Aufschluss darüber, wie religiös, in Anführungszeichen, oder nicht religiös, sich die Befragten selbst auf einer 10-stufigen Skala einschätzten. Es zeigt sich eine sehr asymmetrische Verteilung. Die mit Abstand höchste Zustimmung erhielt die Einstufung als nicht religiös. Mit zunehmender Religiosität wird die Zahl der sich entsprechend einordnenden Menschen immer geringer. Ganz ähnliche Häufigkeitsverteilungen zeigen sich in der 6. KMU auch bei anderen Religiositätsindikatoren. So, und jetzt kommt die Bombe, die hier drin versteckt ist. Das ist nicht die typische Verteilung eines anthropologischen Merkmals, das allen Menschen in mehr oder minder ausgeprägtem Maß zu eigen ist. Es ist keine sogenannte Normalverteilung. In der Kontroverse, ob Religiosität nur ein kulturell erworbenes Merkmal ist oder ob sie darüber hinaus auch anthropologisch begründet ist, sind solche Verteilungen zu bedenken. Und ich glaube, was die meinen, das ist, viele Leute glauben ja, so Religiosität, das steckt irgendwie in jedem Menschen drin. Ne? Und wenn du diese Vorstellung hast, dann würdest du vielleicht denken, so, dass die höchste Säule hier bei 5 wäre, ne? Dass es irgendeinen Mittelwert gibt, das ist so die mittlere, typische Religiosität. Und dann gibt es ein paar, die sind ein bisschen mehr religiös und die sind ein bisschen weniger religiös. So ist das aber nicht, sondern die... Klar, die meisten bezeichnen sich als überhaupt nicht religiös. Die haben die niedrigste Ausprägung. Und das deutet eben darauf hin, dass ein normaler Mensch nicht religiös ist, sondern dass er irgendwie durch irgendwelche unglücklichen Umstände da religiös wirst. Und woanders in der Studie habe ich dann noch hier diesen Abschnitt gefunden. Kirchliches Handeln kann auf der Basis empirischer Daten nicht mehr davon ausgehen, dass Religiosität eine anthropologische Konstante ist, die nicht zurückgehen könne. Sinnvoller ist es, sich Religion als ein kulturelles Phänomen vorzustellen, das, wie andere kulturelle Phänomene auch, also ich glaube, ich meine Moden oder sowas, Phasen der Ausbreitung oder des Rückgangs durchlaufen kann. Wenn Religion aus dem Leben von Einzelnen verschwinden kann, dann kann sie sogar aus Gesellschaften verschwinden. Es gibt kein anthropologisches Auffangnetz für kirchliches Handeln. Also nach dem Motto, wenn wir nichts tun, dann pendelt sich das irgendwie auf so ein Durchschnittsreligiosität ein. Ne? Und das fand ich schon bemerkenswert hier. Und das geht so ein bisschen unter in dieser Studie, denn... Ich habe das wahrscheinlich schon ein paar Mal gesagt, das ist ja, wenn man sich fragt jetzt so als Atheist, wie kann man Religion ausrotten? Das ist genau wie bei Krankheiten. Ne? Du musst nur dafür sorgen, dass jeder Religiöse weniger andere mit seiner Religiosität ansteckt als eins. Ne? Also es ist, weil eine Krankheit, man fragt ja, wie kannst du eine Krankheit ausrotten? Und du musst nur diese Reproduktionsquote unter 1 kriegen, dass jeder Kranke weniger als einen weiter ansteckt im Schnitt. Und was ist bei Religion genauso? Und zumindest für Deutschland scheinen wir diesen Effekt ja schon zu haben. Wir müssen jetzt quasi nur noch abwarten. Und das kommt eben daher, dass Religion irgendwie, wenn man diese Daten jetzt so deutet, offenbar nicht irgendwie so angelegt ist im Menschen. Das ist natürlich jetzt wahrscheinlich schwer für jemanden, der religiös denkt und religiös sozialisiert ist, aber das ist ja das Typische für Religiöse, die können sich immer nicht in andere reinversetzen. Ne? Und wenn die jetzt denken, ja, ich bin doch religiös, das kann doch gar nicht anders sein, dann ist das für die wahrscheinlich sehr schwer, das so nachzuvollziehen. Genauso wie Thema absolute Moral. Ne? Das scheint mir sehr ähnlich da zu sein. Leute, die irgendwie glauben, es gibt eine absolute Moral, die können sich gar nicht vorstellen, dass man das anders sehen könnte. Ne? Schon mal ein guter Übergang hier, natürlich hier an der falschen Stelle zum nächsten Thema. So. Also, das waren jetzt die guten Nachrichten, aber jetzt ein bisschen Ärger muss natürlich auch noch dazu kommen. Ehrenamt und Zivilgesellschaft. Also diese Studie ist natürlich auch Werbung für die Kirchen, also soweit es hier geht. Ne? Und das zeigt sich hier an der Behandlung von Ehrenamt und Zivilgesellschaft. Die präsentieren hier Zahlen. 41% aller Befragten geben an, sich im letzten Jahr in irgendeinem Bereich ehrenamtlich engagiert zu haben. Also 41% ist der Bevölkerungsdurchschnitt. So. Aber das ist nicht bei allen gleich. Die, wo haben wir sie hier? Die kirchlich-religiösen, davon engagieren sich 61%. Bei den Distanzierten engagieren sich 48%, also immer noch überdurchschnittlich. Der Durchschnitt war ja 41%. Bei den Alternativen, also das sind diese Esoteriker, 42%, also immer noch, also quasi durchschnittlich. Aber von den Säkularen engagieren sich nur 33% ehrenamtlich. So, und das war natürlich abzusehen. Das wird jetzt natürlich ständig rausgehauen von irgendwelchen entweder kirchenfreundlichen Sendungen oder Beiträgen in Medien oder von so, sagen wir, dummen Journalisten, die nix nachprüfen. Ne? Weil die unausgesprochene Annahme, wo man aber weiß, dass die meisten Leute so kommen, die denken, oh, die Leute, die sind jetzt so christlich Nächstenliebe motiviert und die kümmern sich jetzt ganz, ganz nett um andere Leute, ha, und die fiesen Säkularen, die haben diesen Beweggrund nicht. Ne? So ist es klar, wie das wahrscheinlich gedacht ist. Und in dieser Kirchenmitgliedschaftsstudie wird, also ich kann das ja gerade mal vorlesen, es ist immer so schön, das nochmal im Original zu hören. Freiwilliges ehrenamtliches Engagement gibt es auch außerhalb der Kirche in großer Vielfalt. 41% der Befragten geben an, sich in den letzten 12 Monaten in irgendeinem Bereich ehrenamtlich engagiert zu haben. Differenziert man dies nach der Konfessionszugehörigkeit, zeigt sich, also jetzt kommt nochmal eine Aufteilung nach der Kirchenzugehörigkeit. Gerade eben hatte ich ja das nach dieser säkularen und religiös und so weiter gemacht, das ist ja etwas anders. Also jetzt kommt noch Konfessionszugehörigkeit. Zeigt sich, 49% der katholischen und 46% der evangelischen engagieren sich in irgendeiner Weise ehrenamtlich. Bei den Konfessionslosen sind es 32%. Noch deutlicher werden diese Unterschiede, wenn wir die Daten gesondert nach religiös-säkularen Orientierungstypen analysieren. 61% der kirchlich-religiösen engagieren sich ehrenamtlich, 48% der Distanzierten, 42% der Alternativen und 33% der Säkularen. Diese großen Unterschiede lassen sich auf keinen anderen Faktor zurückführen. Ob sich jemand ehrenamtlich engagiert, auch außerhalb der Kirche, wird zu ganz erheblichen Teilen durch die kirchliche Religiosität bestimmt. Damit sind die Kirchen ein höchst relevanter Knotenpunkt zur Stärkung der Zivilgesellschaft. Schon allein deshalb verdienen sie Unterstützung. Und da muss ich diesen Autoren dieser Studie ein herzliches Fuck you zurufen. Denn dieses Ehrenamt, das ist gut untersucht. Da gibt es also, weiß nicht, seit 20 Jahren oder so, immer so, ich glaube alle 5 Jahre, so eine Ehrenamtsstudie. Und da haben die Kirchen sogar Sonderauswertungen zu. Oder zumindest ein oder zweimal haben sie die gemacht, weil die natürlich auch sich für dieses Ehrenamt interessieren. Der Grund dafür, dass sich Kirchenmitglieder stärker ehrenamtlich engagieren. Also das kommt letztlich daher, um das jetzt vorwegzunehmen, dass die Kirchen haben die bessere Infrastruktur. Ne? Die sind einfach da und die motivieren dann Leute auch. Weil die Leute ansprechen, da willst du hier nicht mitmachen. Das ist natürlich teilweise irgendwelcher Kram, den bräuchtest du ohne Kirchen gar nicht. Wenn du jetzt im Pfarrgemeinderat dich ehrenamtlich engagierst, ne, das würde ja keiner vermissen, wenn die Kirchen nicht da wären oder hier so Kommunionsunterricht gibt. Also das nur schon mal vorweg. So, und jetzt wird hier in der KMU wird noch gesagt, dass Kirchenbindung ein so zentraler Faktor für die gesellschaftliche Integration über freiwilliges und ehrenamtliches Engagement ist, dürfte allerdings nicht primär an religiösen Überzeugungen liegen. Denn die Daten zeigen auch, dass selbst für die innerkirchlich Engagierten religiöse Motive nicht am wichtigsten sind. Entscheidend dürfte sein, dass die Kirchen in vielfältiger Weise Gelegenheitsstrukturen zur Verfügung stellen. In Klammern Räume, Finanzen, Wissen, gut etablierte und flächendeckende soziale Netzwerke und anderes mehr, Klammer zu, innerhalb derer sich gesellschaftliches Engagement leicht entfalten kann. So, es gibt ja so eine Pressemitteilung zu dieser, die hatten ja so eine Pressekonferenz, als sie diese Studie vorgestellt haben. Und in der Pressekonferenz steht natürlich nur drin, dass sich die Konfessionslosen viel weniger engagieren als die Kirchenleute. Ne? Die Journalisten müssten also erstmal in der Studie gucken und dann würden sie dort sehen, ja, das liegt aber nicht daran, dass die alle nur von Nächstenliebe getrieben sind, sondern das liegt daran, dass die Kirchen halt diese Infrastruktur haben, die andere jetzt nicht haben. So, und jetzt hatte ich ja schon gesagt, und da wird auch in der Fußnote in dieser Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung darauf verwiesen, dieses freiwillige Engagement, das ist ja gut untersucht. Also hier in dieser Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, da gibt es nur, ja, du engagierst dich freiwillig oder du lässt es eben bleiben. Ne? Aber dieses Engagement, das ist gut untersucht. Und in einer dieser Sonderauswertungen, da sagt die Kirche selber, auch wenn der Vergleich von zwei Zeitpunkten keine Aussagen über Trends zulässt, so sind die Daten aus den Jahren 2014 und 2019 doch ein deutlicher Indikator dafür, dass es bei den Anteilen von Engagierten sehr stabile Unterschiede zwischen den Angehörigen verschiedener Religionsgemeinschaften gibt. Also das ist jetzt kein Einmaleffekt jetzt nur in dieser KMU, sondern das ist etabliert, dass die kirchlich-religiösen sich stärker engagieren. Übrigens, wenn man jetzt das Engagement fördern würde, müsste man eigentlich so evangelikale Freikirchen fördern, weil die sich noch mal viel stärker engagieren als die Mitglieder von den Großkirchen. Aber das wird natürlich hier nicht erwähnt in der Studie. Also es wird gesagt, dass es stabile Unterschiede zwischen den Angehörigen verschiedener Religionsgemeinschaften gibt. Aber jetzt kommt's. Diese sind allerdings schwerlich auf Aspekte zurückzuführen, die das Wesen in Anführungszeichen von Religionen, wie zum Beispiel die Nächstenliebe im Christentum, betreffen. Stattdessen sind drei mögliche Begründungen zu bedenken. Und übrigens, wie kommen die darauf, dass das nicht am Wesen der Religion liegt? Die wissen, dass sich so Orthodoxe oder Muslime, also so sagen wir Religiöse, die zugewandert sind, dass sie sich viel weniger engagieren. Also die glauben noch weniger als Konfessionslose. Und da wollen sie es jetzt natürlich nicht auf die Religion schieben, sondern sagen sie, okay, die sind halt nicht so integriert. Ne, du musst ja erstmal wissen, dass du dich beteiligen kannst, um dann, wenn jetzt die Kirchen die tolle Beteiligungsstruktur haben, aber deine Hinterhofmoschee vielleicht nicht, dann kommst du auch nicht so gut in diese Struktur rein, kannst dich halt weniger freiwillig beteiligen. So. Weil die das wissen, überlegen die jetzt natürlich vernünftig, woran kann das liegen. Da sagen sie hier einmal, statistischer Effekt, die Zugehörigkeit zu einer Konfession steht mit anderen Variablen, wie zum Beispiel dem Migrationshintergrund in engem Zusammenhang. Das Ergebnis, dass sich Menschen ohne Migrationshintergrund zu höheren Anteilen als Menschen mit Migrationshintergrund freiwillig engagieren, bildet sich somit auch bei Berechnungen zur Konfessionszugehörigkeit ab. Ne? Also so ein statistischer Effekt. Und dann eben diese Gelegenheitsstrukturen, das ist der zweite Punkt. Religionsgemeinschaften bieten ihren Mitgliedern Gelegenheitsstrukturen für freiwilliges Engagement und ermöglichen so gesellschaftliche Teilhabe. So, es gab noch einen dritten Punkt, den habe ich aber weggelassen, weil der hier für mich nicht so relevant war. So, aber damit lassen die es bewenden. Ne, die sagen halt, ja, müsste man mal nachforschen. Ja, wer hat nachgeforscht? Ich. Denn in dieser Sonderauswertung, also nicht in der KMU, sondern in dieser Sonderauswertung, wo jetzt quasi schon drin steht, es liegt aber nicht an der Nächstenliebe, was aber natürlich den Journalisten im Zusammenhang mit der KMU nicht gesagt wurde, da wird also das freiwillige Engagement aufgeschlüsselt. Und zwar einerseits nach kirchlicher Zugehörigkeit, also hier einmal insgesamt, dann evangelisch-freikirchlich, katholisch, islamisch, christlich-orthodox und keine Konfession. Und auch die Bereiche, in denen man ehrenamtlich tätig ist, werden aufgeschlüsselt. Ja, und diese KMU, da gibt es so eine Grafik. Hier, da ist einer, also einer mit einem Kochtopf, einer, das könnte Iska sein, hier mit so einem Blumentopf und dann so ein Typ im Rollstuhl, der spielt Ball und dann hier eine Frau, die hat so einen Erste-Hilfe-Koffer, ne? Und da denkt, oder hier, da sitzen zwei und die eine liest dem anderen was vor oder so und da geht einer mit einer Spendenbüchse rum, sehe ich gerade. Also da denkst du, dieses ehrenamtliche Engagement, das ist alles so Nächstenliebe geprägt, so altruistisch, ne? Aber das ist gar nicht so. Denn hier der Top Bereich, wo die meisten Leute ehrenamtlich engagiert sind, das sind Sport und Bewegung. Dann kommen Kultur und Musik, auch was, wo man wahrscheinlich höchstens mehr für sich selber macht. Ne? Weiß ich nicht, wenn ich da Posaune übe, weiß ich nicht, ob meine Nächsten oder meine Nachbarn sich da so, ich übe nicht Posaune, aber, aber dafür musste ich früher Geige lernen, das fand ich schon. Das
ist noch schlimmer. Naja.
Dann gibt es sozialen Bereich, Schule und Kindergarten, religiöser oder kirchlicher oder religiöser Bereich, Freizeit und Geselligkeit, Umwelt, Naturschutz, Tierschutz, außerschulische Jugendarbeit, Bildungsarbeit für Erwachsene, Politik und politische Interessenvertretung, Unfall, Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr, Gesundheitsbereich, berufliche Interessenvertretung außerhalb des Betriebs und Justiz- und Kriminalitätsprobleme und sonstiger Bereich. Also das sind diese Bereiche, in denen man tätig sein kann. Und jetzt natürlich der erste Einwand, den man hier hätte. Ja gut, dieser Bereich hier kirchliche und religiöses Engagement, was sollen wir da machen als Konfessionslose? Ne? Gottesdienst abhalten und uns gegenseitig überzeugen, dass wir an nicht glauben. So, großer Gott, wir loben dich nicht, singen oder sowas. Totaler Blödsinn. Also, aber dieses Engagement trägt ja zu diesem Engagement-Vorsprung in der Statistik bei. Ne? Also alleine dadurch, dass die jetzt da sich im Gemeinderat engagieren oder da irgendwo beim Kindergottesdienst was mitmachen, oder hier bei den Katholiken, da bei uns war das früher so, da haben die Mütter dann so so Kommunionsunterricht gegeben. Ne, das ist ja alles dann so freiwilliges Engagement. Und das ist ja alles, sagen wir, wenn man jetzt Angst hat, das ist ja so ein Punkt, den viele Journalisten schon gemacht haben, die sagen, oh, wenn jetzt aber die Leute immer weiter aus der Kirche austreten, dann geht ja dieses soziale Engagement zurück. Ne? Ja gut, aber dann brauchst du halt auch keinen Kommunionsunterricht mehr, wenn keiner mehr in der Kirche ist. Und bevor ich es vergesse, wie gesagt, dieses Engagement, das ist gut erforscht. Und in den letzten 20 Jahren ist das freiwillige Engagement deutlich gestiegen, während bekanntlich die Kirchenmitgliedschaft deutlich gesunken ist. Ne? Das heißt, diese dummen Journalisten müssten nur einmal gucken, wie war es denn in der Vergangenheit, dann würden die sehen, dass abnehmende Kirchenmitgliedschaft keineswegs zwangsläufig oder tatsächlich mit einem abnehmenden freiwilligen Engagement einhergeht. Ne? Also da wird wieder Angst geschürt um die Kirchen, wenn sie schon mit ihrem dummen Glauben nicht überzeugen können, wenigstens so als gesellschaftlich unverzichtbare Größe darzustellen. Blödsinn. Wenn man anderen Organisationen diese Infrastruktur bezahlen würde, ne, der Staat, dann würden die halt die Freiwilligen da abgreifen. So, aber auch wenn man jetzt diesen religiösen, kirchlichen Bereich weglässt und betrachtet nur die anderen Bereiche, dann stellt man immer noch fest, dass fast überall die Kirchlichen sich stärker engagieren. Also hier, sagen wir, sozialer Bereich, Durchschnitt ist 8,3%, die evangelischen engagieren sich 9,1%, die Freikirchlichen 13,4%. Also wie gesagt, wenn ihr freiwilliges Engagement ernsthaft über Kirchen fördern wollt, dann müsst ihr die Freikirchen fördern. Das will natürlich auch fast niemand. Katholische sind mit 11,1% immer noch überdurchschnittlich dabei. Jetzt die islamischen 6%. Das ist aber schlecht. Das ist noch unter den Konfessionslosen. Christlich-Orthodoxen sind noch mal schlechter, 3,9% und Konfessionslose 6,3%. Also im sozialen Bereich. Jetzt kann man sich vorstellen, ja gut, das hat vielleicht mit dieser Infrastruktur zu tun. Ne? Dass die Kirchen natürlich sehr viel Infrastruktur haben, wo du was Soziales machen kannst, weiß ich nicht, was die machen, Suppenküchen oder alte Leute im Krankenhaus oder im Pflegeheim besuchen oder so. Ne? Ist dann vielleicht leichter, wenn du in der Kirche bist. So, aber was mir jetzt aufgefallen ist, dieses Zusatzengagement, das zeigt sich auch beim Sport. Also durchschnittlich engagieren sich 13,5% der Bevölkerung beim Sport. Oder sagen wir, die haben sich innerhalb der letzten 12 Monate einmal da freiwillig engagiert. Da sind die Konfessionslosen unterdurchschnittlich. Gut, die christlich-orthodoxen und die islamischen sind noch mal viel, viel weniger. Aber die Freikirchen sind auch nicht so sportlich. Und aber die evangelischen und die katholischen, die sind überdurchschnittlich. Und dann fragt man sich natürlich, ja okay, Nächstenliebe, aber wieso treiben die mehr Sport? Und das ist für mich ein Hinweis darauf, dass es irgendwelche anderen Effekte gibt, die im Hintergrund arbeiten und dieses Engagement der Kirchen statistisch in die Höhe treiben, auch wenn das gar nichts mit der Kirche zu tun hat, sondern mit anderen Effekten. Ne, denn, wie gesagt, so von der Vorstellung könntest du dir vorstellen, okay, diese ganzen von der Nächstenliebe getriebenen Christen, die engagieren sich jetzt halt im sozialen Bereich und Schule und Kindergarten, so, aber beim Sport, da weiß ich es halt nicht. Ne? Und da sind mir dann auch sofort zwei Zusammenhänge aufgefallen, die ich mal so gecheckt habe. Und zwar, das eine ist, dass es ja so einen Ost-West-Unterschied gibt. Ne? Also das ehrenamtliche Engagement ist in Ostdeutschland niedriger als in Westdeutschland. So, und wo ist der Anteil der Konfessionslosen am höchsten? In Ostdeutschland. Ne? Und das heißt, wenn man jetzt davon ausgeht, dass es gar keinen Unterschied bei Kirchenmitgliedern und Konfessionslosen gibt, sondern einfach nur, dass das Engagement in Ostdeutschland niedriger ist, wo halt mehr Konfessionslose leben, dann ergibt sich allein dadurch schon ein Unterschied, also in meiner Simulation, von 0,6 Prozentpunkten. Und diese Prozentpunkte hier in diesen nichtkirchlichen Bereichen, die sind auch oft nicht groß. Na, also was haben wir hier, habe ich gesagt, hier Sport können wir uns mal sparen, nehmen wir hier mal sozialer Bereich, da ist keine Konfession, 6,3 Prozent, evangelische 9,1%, also sind dann weniger als 3 Prozentpunkte Unterschied. So, und allein durch diesen Ost-West-Gegensatz konnte ich schon 0,6 Prozentpunkte erklären. Ne? Und dann gibt es ja noch dieses Stadt-Land-Gefälle, ne, dass man einfach weiß, auf dem Land sind mehr Leute in der Kirche, aber im Land ist auch das Ehrenamt stärker ausgeprägt. Ja klar, da gibt es ja wahrscheinlich, musst du alles selber reißen. So, und da bin ich nochmal auf 1 Prozentpunkt gekommen. So, das heißt, dass diese beiden Effekte schon, sagen wir, 1,6 Prozentpunkte erklären, wenn ich das alles richtig gerechnet habe. Und wenn dann noch dazu kommt, dass dieser Infrastrukturpunkt kommt, dann gibt es da eigentlich gar nichts mehr zu erklären. Ne, sondern dann ist das ja, die Kirchenmitglieder, die engagieren sich stärker, das hat aber entweder mit so Hintergrundvariablen zu tun oder dass die Kirchen die bessere Infrastruktur bereitstellen. So, aber jetzt kommt der Clou. Die Kirchen sagen ja hier, jetzt müssen sie noch extra gefördert werden, weil die so ein wichtiger Faktor für den gesellschaftlichen Zusammenhalt sind. Fuck you. Das funktioniert so gut, weil die deutsche Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg über Jahrzehnte genau auf die Bedürfnisse von christlichen Kirchenmitgliedern, von Mitgliedern der Großkirchen optimiert wurde. Ne? Über Jahrzehnte, und zwar beginnend, als die Bundesrepublik aufgesetzt wurde. Und wenn du das machst, dann hast du halt eine Gesellschaft, die besonders gut für Kirchenmitglieder funktioniert und nicht für Leute, die nicht in der Kirche sind. Ich habe mal geguckt in Paderborn. Ganz groß der Schützenverein. Ne? Das ist aber eine katholische Veranstaltung. Da musst du, glaube ich, immer hinter diesem bekloppten Libori-Schrein her marschieren. Oder weiß nicht, wenn der Bischof was sagt, dann musst du da Spalier stehen und da den Personenschutz quasi machen. Sowas. Ist jetzt vielleicht für Konfessionslose nicht so interessant. Oder alleine schon für Protestanten, weiß ich nicht. Die Pfadfinder sind fest in kirchlicher Hand. Die Posaunenchöre sind allgemein alle evangelisch irgendwie, weiß ich, die. Katholiken, die scheinen da Posaunenchöre nicht so doll finden. Na gut, die haben ja dann ihren ganzen anderen Kitsch in der Kirche. Ne? Als Evangelischer hast du ja keinen Kitsch in der Kirche, dann musst du die Musik machen vielleicht. Und das sind ja alles so Sachen, die sind zwar klein, aber die zeigen, dass es für Nichtmitglieder der Großkirchen schwieriger ist oder sagen wir, weniger attraktiv, sich irgendwo zu engagieren. Und das heißt, und deswegen meine herzlichen Fuck yous, die Konsequenz, die Frage müsste nicht sein, warum engagieren sich Kirchenmitglieder mehr, sondern warum engagieren sich Konfessionslose weniger oder auch hier diese Orthodoxen oder Muslime. Und das ist, weil die deutsche Gesellschaft maßgeschneidert für Mitglieder der kirchlichen Großkirchen ist. Und wenn wir jetzt schon wissen, dank dieser Studie, dass 56% säkular sind, dann müsste man jetzt gerade mal die alternativen Strukturen fördern, wo nicht, also bei den Pfadfindern beispielsweise, da wird ja gesagt, die Kinder sollen auch christlich erzogen werden. Also die machen dann nicht nur mal so ein Lagerfeuer, sondern da, wenn du dein Kind da hingibst, dann musst du quasi unterschreiben, dass das da kirchlich beeinflusst wird. Und die Konsequenz muss aus meiner Sicht gerade nicht lauten, jetzt die Kirchen noch weiter da den Zucker in den Arsch zu blasen, sondern in die Zukunft zu gucken, zu realisieren, der Atheismus ist unaufhaltsam und ich will ja jetzt gar keine atheistische Zusatzinfrastruktur, sondern eine säkulare Infrastruktur, die dich nicht fragt, bist du Muslim, bist du katholisch, bist du evangelisch, sondern die jeden aufnimmt, aber dann auch unbehelligt lässt, was die Weltanschauung angeht. Das kann ja eigentlich nicht so schwer sein. Ne? Und deswegen ärgert mich das hier, jetzt ist die ganze Freude über den ersten Teil schon wieder verschwunden, dass diese Facker aus dieser, vielleicht erkennen die es auch selber nicht, aber aus dem Umstand, dass das schon alles eine völlige Unwucht zugunsten der Kirchen hat, jetzt noch ableiten, dass man die Kirchen besonders fördern muss. Und das ist nicht nur hier beim ehrenamtlichen Engagement, das ist auch hier so Vertrauen in gesellschaftliche Institutionen. Da haben sie hier auch so eine Abfrage. Und die katholische Kirche ist hier übrigens ungefähr auf der Höhe vom Islam, von dem öffentlichen Vertrauen. Aber bei diesen Vertrauensangaben, da wird unterschieden zwischen, also einmal Gesamtbevölkerung, dann evangelisch, katholisch und Konfessionslose. Und die Konfessionslosen haben allgemein niedrige Vertrauenswerte hier in Hochschulen und Universitäten. Okay, da passt es. Da ist also alles gleich. Justiz. Da sind die Konfessionslosen schon ein bisschen unterdurchschnittlich. Diakonie und Caritas, gut, dann das wird dann halt schlechter. Bei den politischen Parteien. Nur, der Grund ist aus meiner Sicht wieder genau der gleiche. Ja, in Deutschland haben wir halt extremes Ungleichgewicht und eine Privilegierung von Kirchen. Dass Kirchenmitglieder dann mehr Vertrauen in Politik und Justiz haben und oder hier Bundesregierung, das liegt ja auf der Hand, ne? Weil die denken, oh ja, die machen uns das alles schön als Kirchenmitglieder. Und wenn du nicht Kirchenmitglied bist, dann fällt dir das halt stärker auf. Und das ist auch keine Idee, die jetzt nur meinem Hirn entsprungen ist, sondern ich hatte neulich ein Buch gelesen, irgendwas mit De-Churching in den USA. Da steht das also genau drin. Es gibt so quasi Lebensentwürfe, dafür sind diese kirchlichen Gemeinden genau maßgeschneidert. Und wenn du auch diesen Lebensentwurf hast, dann fühlst du dich da wohl, dann bist du in diesem Muster erfolgreich und so weiter. Aber dann fallen halt welche unter den Tisch, die sind dann vielleicht homosexuell oder krank oder behindert oder was weiß ich. Und dann funktioniert das nicht so gut. Und deswegen finde ich es ja auch wieder kackdreist, dass die einfach so tun, als wären die Kirchen jetzt da so ein unverzichtbarer Treiber für Vertrauen in Institutionen und so weiter, oder gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wenn das gerade daher kommt, dass das so eine Unwucht hat, so unfair und ungerecht in Deutschland organisiert ist, ja, dass alle, die nicht Mitglieder der Großkirchen sind, sich ärgern und dann natürlich auch entsprechend weniger Vertrauen haben. Ja, das zeigt sich auch teilweise hier bei den kirchlich-religiösen. Da steht bei der Segmentbeschreibung dabei, die verfügen über eine überdurchschnittlich starke gesellschaftliche Integration, zum Beispiel relativ hohe Schulbildung, hohe Lebenszufriedenheit, gute wirtschaftliche Lage, eher intensive nachbarschaftliche Kontakte, hohes Vertrauen in gesellschaftliche Institutionen und Traditionen. Ja, wenn du halt in so einem, sagen wir, katholisch oder evangelisch, ich stelle mir jetzt mal katholisch vor, komme ja aus Paderborn, in so einem Biotop wohnst, ja, dann bist du halt schön zufrieden, dann kriegst du auch einen Job, wirst nicht aus dem Schützenverein rausgeschmissen, weil du irgendwie eine Frau oder homosexuell oder, weiß nicht, ob das noch so ist, ich glaube nicht mehr, oder Protestant bist. Und dann funktioniert das halt. Und umgekehrt bei diesen Alternativen, also die so, sagen wir, esoterische Weltbilder haben, da steht bei denen, wie formuliere ich das, gibt es eine tendenzielle Geringschätzung von gesellschaftlichem Engagement, geringes Vertrauen, geringe Schulbildung und eine Neigung zum Populismus. Und da muss man sich ja auch fragen, was ist der Zusammenhang? Und es kann natürlich sein, wenn jetzt das deutsche System oder gesellschaftliche System allgemein für dich nicht so funktioniert. Ne, aus welchen Gründen auch immer, du fällst da irgendwie so aus so raus. Natürlich bist du dann unzufrieden, natürlich hast du weniger Vertrauen in dieses System. Ne? Und deswegen meine ich, muss man sehr vorsichtig sein, was für Schlüsse man hier zieht. Und dieses Dreiste, ja, jetzt die Kirchen sind unverzichtbar, das ist dreist. Vielleicht wissen die Leute das nicht besser, aber das sind ja Fachleute, die dafür bezahlt werden, diese Zusammenhänge zu erforschen. Ne? Also ärgerlich. So, und jetzt habe ich in so einer Präsentation, als diese Studie vorgestellt wurde, in der Studie selber habe ich es nicht gefunden, vielleicht steht das aber drin. Die Menschen haben also auch Erwartungen an die Kirche und das ist natürlich gar keine religiösen Erwartungen, wie das Gebet erhört werden oder so, sondern, also ich glaube, es ist auch, dass Geistliche heiraten können oder so. Hier die drei Punkte, Menschen erwarten eine sozialdiakonische Kirche und damit ist halt gemeint, dass die so, sagen wir, gemeinnützige Sachen tun. Eine gesellschaftspolitisch engagierte Kirche und eine Kirche als Werteanker. Und aus der KMU habe ich hierzu so Statements raus. Da gibt es auch noch andere Statements, die jetzt, sagen wir mal, mehr so kirchenintern sind oder so. Wie gesagt, ob jetzt Zölibat greifen soll oder so. Das ist die These, Kirchen sollten Beratungsstellen für Menschen mit Lebensproblemen betreiben. Das findet also hohe Zustimmung, selbst unter den Konfessionslosen. Aber natürlich jetzt weniger als bei anderen. Kirchen sollten sich konsequent für Geflüchtete und die Aufnahme von Geflüchteten einsetzen. Das findet etwas weniger Akzeptanz, wahrscheinlich wegen dem Thema Geflüchteten. Die Kirchen sollten Kindergärten unterhalten. Gut, da sind die konfessionslosen Stimmen also nur zu 44% zu. Alle anderen haben da eine große Zustimmung. So, und jetzt, liebe Kirchenmitglieder, wenn ihr Mitglied einer Organisation sein wollt, die, ich will jetzt nicht sagen sozialdiakonisch ist, aber die sozial engagiert ist und Menschen, Bedürftigen in Notlagen hilft, die gesellschaftspolitisch die Diskussion irgendwie befördert und die Werte vermittelt, da braucht ihr doch gar nicht in die Kirchen, ihr seid doch Teil eines Sozialstaates. Und der Staat macht genau die ganzen Sachen schon, das ist mein letzter Punkt hier sozusagen, der von den Kirchen erwartet wird. Es gibt so einen Rechner, habe ich mal im Internet gefunden, der heißt www.smart-rechner.de/steuerverwendung/rechner.php. Und da kannst du eingeben, wie viel Einkommen oder was dein zu versteuerndes Einkommen ist, und dann wird rausgegeben, wie viel davon für welche Zwecke ausgegeben wird. Und die machen das, indem die, also die berechnen deine Einkommensteuer, und dann haben die den Bundeshaushalt und die Landeshaushalte da eingepflegt, hinterlegt, also kannst du dein Bundesland auswählen, und dann sagen die, wie viel da in bestimmte Bereiche reinfließt. Und bei den Kommunen, dann sagen sie noch, wie viel geht an die Kommune, aber da schlüsseln sie sich nicht weiter auf, sonst müssten die ja für 10.000 Kommunen in Deutschland da die Haushaltspläne hinterlegen. So, da kann man also sehen, wofür die Einkommensteuer verwendet wird. Und ich habe hier mal als zu versteuerndes Einkommen 47.445 Euro eingegeben. Das habe ich gemacht, weil dann als Steuer gerade 10.000 Euro rauskommen, dann ist es einfacher mit den Prozenten. So, und ich nehme das Ergebnis vorweg. Von der Einkommensteuer wird viel mehr Geld, also ich würde mal sagen doppelt so viel Geld für gemeinnützige, also wirklich gemeinnützige, so soziale Zwecke. Schulen, Kitas, ich sag's gleich mal hier, also der Kram, den man normalerweise immer den Kirchen zuordnet. Ne? Das macht der Staat auch alles. Wer betreibt denn Kitas und Schulen und so weiter? Der Staat. Und wer bietet denn Beratungsstellen? Wer kümmert sich denn um Flüchtlinge? Ne? Wer hilft Leuten denn mit sagen wir, Geld und Sachleistung und Beratung? Das macht der Staat auch alles. So, und da sind hier bei Bund und Land, da nehme ich mal nur die Bereiche Soziales und Bildung und Wissenschaft. Ne? Das ist ja sowas, was die Kirchen sich auch auf die Fahnen schreiben. Da kommen wir insgesamt zu 55% der Steuer, die an Bund und Länder geht. Und bei der Gemeinde, ich habe jetzt, wollte erst Paderborn nehmen, aber dann dachte ich, ja, nehme ich Köln. Das ist vielleicht ein bisschen interessanter. Die Stadt Köln gibt also 59% ihrer Steuereinnahmen, also die können natürlich auch aus anderen Steuern kommen, oder ihre Einnahmen, für Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft, soziale Hilfen und Kinder-, Jugend- und Familienhilfe aus. 59%. Und insgesamt, wenn man das jetzt auf die gesamte Steuer rausrechnet, dann werden also 55% der Einkommensteuer für diese Verwendungszwecke ausgegeben, die die Kirchen sich immer so auf die Fahnen schreiben. Nur von der Kirchensteuer werden vielleicht 25% oder sagen wir mal großzügig 30% für so einen Kram ausgegeben. Das heißt, die Kirchen, die sich immer so nächstenliebemäßig selber bezeichnen, die geben weniger für so Nächstenliebe-Kram aus als der Staat. Und das kommt natürlich daher, dass der Staat nicht diesen ganzen Pfaffen da unterhalten muss und sakrale Gebäude, die keinen vernünftigen Zweck erfüllen, ne? Sondern die anderen Sachen, die der Staat macht, sind ja auch sinnvoll. Hier Verkehr, Gesundheit, Umwelt, Wohnen, Landwirtschaft, Sicherheit und Ordnung, Gesundheitsdienste, das hatte ich jetzt hier gar nicht mit reingerechnet, weil die Kirchen ja jetzt nicht so in der Gesundheit tätig sind, Bauen und Wohnen, der Natur- und Landschaftswege, Umweltschutz. Und da könnten wir Kirchenkritiker vielleicht noch ansetzen, dass wir wenn die Kirchen sagen, ja, wir machen doch diese ganzen tollen Sachen, Schulen, Kitas, Flüchtlingshilfe und so weiter, dann sagen, ey Leute, das macht der Staat auch alles, nur dass der Staat von seiner Steuer viel mehr Geld dafür ausgibt. Und selbst wenn die Kirchen sagen, die machen das, dann wird das ja der Großteil auch vom Staat bezahlt. Ne? Und der Teil, den die Kirchen für diese, sagen wir, gemeinnützigen Sachen ausgeben, der ist ja immer noch kleiner als die Subventionierung der Kirchensteuer durch die steuerliche Absetzbarkeit. Die Kirchensteuer ist ja zu einem Drittel dadurch subventioniert, dass du die vorher Steuer absetzen kannst. Dann zahlst du zwar 100% Kirchensteuer, aber weil du die absetzt, weniger Einkommensteuer. Das steht im Subventionsbericht der Bundesregierung, dadurch wird die Kirchensteuer zu einem Drittel subventioniert. Die Kirchen geben aber nicht ein Drittel für so Schulen und Kitas und so sozialen Kram aus. Ne? Und das heißt ja, die Vorstellung, in der Kirche zu sein, sagen wir, du hast da mit Gott und Religion nichts am Hut, aber die Vorstellung, in der Kirche zu sein, weil die sich jetzt da sozial engagieren, das ist völliger Schwachsinn. Das ist die ineffizienteste, die unwirtschaftlichste Möglichkeit, Gutes zu tun, sein Geld erstmal einer Organisation zu geben, die 60% oder zwei Drittel für geistliche und Sakralgebäude ausgibt und dann dem Staat dazu noch ein Drittel ihrer Einnahmen quasi als Subventionen abzieht und dadurch die Allgemeinheit wieder belastet. So, das war meine dritte Erkenntnis hier. Gut, dann kommen wir jetzt zu dem Thema, was Christian schon nachgefragt hat, was tun. Das habe ich mir aufgeschrieben. Keine Trendwende in Sicht. Die Kirchen sind nicht nur hinsichtlich ihrer Mitgliederbasis in eine Minderheitensituation geraten, sondern noch viel deutlicher im Hinblick auf kirchliche Religiosität. Also die trennen hier zwischen Mitgliedersituationen, das ist schon schlecht. Aber noch schlimmer ist es bei der kirchlichen Religiosität. Ne? Denn selbst bei den Kirchen sind ja ein Drittel der Kirchenmitglieder jetzt quasi säkular. Für eine bevorstehende Trendwende finden sich in der sechsten KMU keine Anhaltspunkte. Zu konstatieren ist eine Krise des religiösen Glaubens, der religiösen Praxis, des religiösen Erfahrens und der religiösen Kommunikation. Sicherlich mit wechselseitigen Verstärkungseffekten. Also alles ist scheiße. Ich stelle fest, meine Stimmung verbessert sich hier wieder. So, und jetzt, was habe ich hier an Vorschlägen gefunden? Das ist jetzt nicht alles, sondern nur so Sachen, die ich interessant fand. Säkulare sind aus verschiedenen Gründen eine wichtige Zielgruppe. Ja, gut. Davon gibt es halt immer mehr. Ne? Sie sind inzwischen gesellschaftlich majoritär. Na, also müsst ihr euch merken, wir sind jetzt majoritär. Auch unter Kirchen, und das ist natürlich der Grund, warum sie sich dafür interessieren, auch unter Kirchenmitgliedern ist ihr Anteil nicht unerheblich. Sie zu ignorieren, käme einer Selbstmarginalisierung gleich. Also die stellen fest, Säkulare sind eine wichtige Zielgruppe, vor allem weil ja ein Drittel der Kirchenmitglieder, gut ein Drittel schon, säkular ist. Jetzt ist natürlich das Blöde, wie erreichst du jetzt die Säkularen, für die Religion völlig irrelevant ist für ihr Leben, mit den kirchlichen Inhalten? Ja, das haben sie sich auch überlegt. Säkulare sind mit einer religiösen Sprache schwer erreichbar. Und das kommt natürlich, denke ich mir, das ist jetzt meine Überlegung, auch daher, dass du ja religiös den Leuten erstmal ein Problem einreden musst, das du dann nachher durch die Religion löst. Na, also hier sagen wir Erbsünde, Kreuzigung. Wie willst du das machen? Also die Säkularen kannst du ja schon mit dieser Vorstellung von, sagen wir, Erbsünde und so ein Kram nicht erreichen. Und das wäre ja überhaupt erstmal nur die halbe Miete. Also, es heißt hier weiter, die Kirche muss daher ihre Anstrengungen verstärken, ihre Botschaft in einer Sprache zu formulieren, die anschlussfähig ist. Aha, gut. Ist vielleicht jetzt diese ganzen Herr- und Sklavenmetaphern aus dem Neuen Testament auch nicht so doll. Die Hinwendung zu Menschen, die der gegenwärtigen Kultur der kirchlichen Organisation bestenfalls lose verbunden sind, muss jedoch gleichzeitig die nach wie vor relevante Gruppe der traditionell Verbundenen im Auge behalten. So, das Problem ist jetzt dieser Spagat. Die wollen die Säkularen ansprechen, aber gleichzeitig die richtig Religiösen nicht vergraulen. Ne? Viel Spaß. Kirchliches Handeln ist insofern Herausforderungen ausgesetzt, die miteinander in Spannung stehen. Ja, man würde auch sagen Dilemma. Den Wandel hin zu einem minoritären und zugleich gesellschaftlich selbstbewussten, für einzelne relevanten Christentum zu moderieren und zu gestalten, stellt für die Kirche eine Aufgabe dar, die ihre Kräfte und Ressourcen aufs Äußerste anspannen wird. Ja, da wird also, sagen wir mal, sehr diplomatisch die grausige Situation. Das ist so wie, es gibt doch so Sketche, ich weiß jetzt nicht, wenn du so einen Toten hast und du willst nicht wahrhaben, dass der schon gestorben ist, ne? Und dann setzt du den damit aufs Sofa oder tust so, als würde der auch leben, ne? So kommt mir das vor. So, aber jetzt, es wird noch besser. In diesem Kontext gilt es, durch das Beschreiten neuer religionshermeneutischer Wege Kontakt zu Menschen zu finden, die ganz unterschiedliche Einstellungen zu Religion und Kirche haben und in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen stehen. Wie kann der Mehrwert religiösen Erlebens, Denkens und Handelns Menschen vermittelt werden, die Religion aus ihrem Leben verabschiedet haben? Ja, das fragt man sich. Und jetzt aufgemerkt, liebe Hörerinnen und Hörer, zugespitzt könnte man Säkulare zum Beispiel dazu einladen, sich spielerisch auf nützliche Fiktionen einzulassen. Das bedeutet, auch Annahmen einmal vorläufig zuzulassen, die man selbst für unplausibel hält, solange sie nur lebenspraktisch hilfreich sind, individuell oder sozial. Also, die geben hier praktisch selber zu, dass das unplausible Annahmen sind. Also, wir kennen das unter dem Motto nur mal vor Spaß.
Ne, das ist der Lesch. Das ist absolut der Lesch. Also, als ob sie den gesehen haben, die Sendung. Nehmen wir noch an, nur mal zum Spaß. Ja.
So, und jetzt hier mein letzter Absatz. Zudem gilt es, die gesellschaftliche Relevanz von Kirche aufzuzeigen, auszubauen und zu stabilisieren. Gesellschaftliche Relevanz hängt nicht allein von der Mitgliederzahl ab. Wo besondere Potenziale und Erwartungen an die Kirchen im Hinblick auf gesellschaftliche Relevanz liegen, wird in späteren Kapiteln aufgezeigt. Also, mit Relevanz meine ich natürlich diesen Kram, den ich vorher kritisiert habe, dass sie so tun, als seien die Kirchen jetzt hier der Treiber von gesellschaftlichen Zusammenhalt, gesellschaftlichen Vertrauen und ehrenamtlichen Engagement. Aus meiner Sicht dreist. So, ich habe fertig.
Ja, also das ist doch im Großen und Ganzen ganz erfreulich, was wir jetzt hören. Aber wir schauen mal, was die Konkurrenz macht, um ihre Leute zu kriegen, also uns zu kriegen, uns Säkularen. Und ich habe drei Teile, Freikirchen, Hardcore-mäßig mit der Originalbotschaft und kommt doch zu unseren Treffen und Gemeinschaft und bla bla. Ja, das verfängt überhaupt nicht, weil gerade die Botschaft ist ja das, was man überhaupt nicht ankommt. Und Treffen mit Musik und sozial, na, ich weiß nicht, ob man, macht man einmal und dann hat man keine Lust mehr drauf, weil dann dieser Kram kommt. Das ist das große Programm der EKD, ökumenisch. Ja, ökumenisch geht uns am Hintern vorbei. Ich meine, es ist uns egal, ob da Katholiken und Evangelien zusammensitzen und irgendwas machen und die, oder alleine, das ist immer noch das Ganze. Und gut, EKD ist ja schon so weich gewaschen, dass es vielleicht noch die Wischiwaschis am ehesten anspricht. Und die christliche Botschaft ist ja ganz dem Humanismus dann quasi schon hinten angestellt und die müssten eigentlich nur die Bibel haben, sie müssten schon eigentlich im Schrank einschließen, damit da nicht keiner reinschaut. Und die Geschichtsbücher auch, weil dann will ja keiner reinschauen, wie es die früher gemacht haben, unter Hitler und so. Ne? Und dann haben die Katholischen, die haben nur den synodalen Weg. Und den interpretieren sie selbst, indem sie sagen, gilt nicht, da gab es jetzt neulich eine Meldung. Und selbst wenn sie drin sitzen, dann betteln die drum, dass die Wiederverheirateten einen Keks kriegen. Das ist doch lächerlich. Oder ob der unsichtbare Segen aus Versehen auf Homosexuellen sprenkelt oder nicht. Das ist auch lächerlich. Also da haben sie überhaupt keine Möglichkeiten. Ich sehe nur einen einzigen Zugang, den Atheisten, so nenne ich unsere Säkularen, zur Religion haben, und das ist Architektur. Das einzige Zugang für mich ist, wenn ich irgendeiner Stadt bin, dann ist halt die Kirche immer das größte Gebäude und da geht man vielleicht rein oder nicht rein und guckt sich das an, was sie da drin veranstalten, guckt sich interessiert die äußeren Dinge an, aber das ist das einzige Kontakt, den ich überhaupt noch mit Kirchen und Religion habe. Na, was machen sie aber? Botschaft? Mit der christlichen Botschaft holen sie keinen unterm Ofen. Entweder sie ändern sie, dann kriegen sie ein Problem. Die haben es dummerweise aufgeschrieben in dieser Bibel. Ja, das ist ein Fehler gewesen, sage ich schon immer, die Bibel aufzuschreiben. Dann wären sie vielleicht flexibler. Ja, ich sehe eigentlich keine Chance. Also es sei denn Architektur vielleicht, dass sie sagen, jeder baut sich seine eigene Kirche noch im Garten oder so. Aber es ist hoffnungslos. Also ich könnte sie auch nicht mehr retten.
Also ich denke mir, wenn du jetzt diese naturalistisch-scientistischen Leute mit dem Vorschlag ansprichst, die sollten sich doch mal nur mal zum Spaß diese nützliche Fiktion vorstellen und darauf einlassen. Da wundert mich dann nicht, dass diese Leute Kirche und Religion allergisch reagieren. Na, also das ist doch wirklich für mich genau das, was das erklärt, warum man da allergisch drauf reagiert. Und ich muss selber sagen, manchmal, wenn wir irgendwie Besuch haben oder so, dann gehe ich mit denen in den Paderborner Dom. Aber dieses, und sag mal, es gibt sicher Gebäude, da kannst du staunen und so weiter. Aber für mich wird das alles überlagert von dem unangenehmen Beigeschmack, dass das ja offensichtlich Propaganda ist. Nur so wie so Diktatoren und faschistische Regimes oder kommunistische Regimes auch. Man sieht es ja heute noch, gerne so bombastische Sachen, Gebäude oder Aufmarschplätze oder Umzüge planen. Und auch die, sagen wir jetzt vom Gebäude absiehst, sagen wir mal, bei katholischen Kirchen innen drin. Diese ganzen Jesusbilder und Marienbilder und so, das ist, also ich meine, auch künstlerisch, weiß ich nicht, ob das jetzt immer so doll ist, aber es ist doch ganz erkennbar Propaganda, die da die einfachen Leute beeindrucken soll, und das gucke ich mir nicht gerne an.
Und das mit den nur zu dem Spaß nehmen wir mal an, das machen wir ja schon. Das ist ja die wissenschaftliche Methode, dass wir eine These nehmen, eine Hypothese und schauen und uns hineindenken und sagen, macht das Sinn, macht das nicht Sinn? Das heißt, das ist überhaupt kein neuer Kniff, da waren wir schon. das ist schon erledigt. Schon vor Jahrzehnten haben wir das mal kurz durchgedacht und es macht keinen Sinn. Insofern kriegen sie da auch keinen gewonnen.
Ich glaube, also was mir dabei gefällt an dieser Studie ist, dass es so ausweglos aussieht, aber ich bin nicht völlig davon überzeugt, dass das so bleiben muss. Also sicherlich ist es eine besondere Situation, aber die Christen werden da vermutlich nicht einfach sitzen und warten, bis sie ausgestorben sind, sondern es kann ja auch sein, dass sie sich verkleiden, dass der Wolf in einem Schafspelz daherkommt und dass sie dann eben sich diesen humanistischen Anstrich geben und dass sie sagen, ja, wir sind für das Gute oder wir denken nach über Moral oder wir sind jetzt diejenigen, die auch im Land dafür sorgen, dass es Ehrenamt gibt und Sportvereine und so weiter. Also ich will jetzt diesen Vergleich nicht direkt ziehen, aber es gibt ja so diese Maschen von rechtsradikalen Parteien, dass die in so verlassenen Gebieten, auch gerne im Osten, wo es wenig Infrastruktur gibt und wenig Sportmöglichkeiten für die Jugendlichen, dass die das dann schaffen und dann gelten die so als die Kümmerer, ne, die so nah am Menschen dran sind und so. Also da gibt es Möglichkeiten, da wieder aus der Asche aufzustehen. Und jetzt kann man sich ja fragen, diese Anpassungsleistung, hat das Christentum eine Geschichte der Anpassung, der erfolgreichen Anpassung? Und die Antwort ist ja. Das Christentum hat sich immer wieder angepasst. Ein Beispiel ist nicht nur das Christentum selber, sondern zum Beispiel auch Abspaltungen, die evangelische Kirche, wie schnell die sich an so Sachen wie Homosexuellen und so weiter da angepasst haben, das ist schon möglich. Und ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt da irgendwas beweist und so, also ich will es da auch nicht sagen, es muss so kommen, aber es gibt Möglichkeiten. Und noch ein letzter Punkt, viele Leute verstehen auch die komplizierten Antworten der Wissenschaft nicht. Wenn man so auf YouTube und sonst wo so Kommentare anguckt, so viele Leute verstehen das nicht und sagen, ja, das kann nicht sein, dass die Evolution irgendwie was hervorbringt und so weiter und so fort. Das, viele verstehen das nicht. Und da ist immer noch ein Geschäft zu machen.
Die machen das ja schon, Jörn. Seit Jahrzehnten ziehen die Kirchen alle Register und sie sind jetzt in der Situation, die ich eben beschrieben habe. Also da glaube ich nicht, dass da noch was kommt. Anpassung des Christentums. Bisher musste sich das Christentum aber nur gegen andere Religionen durchsetzen. Letztlich geht es aber um eine Weltanschauung. Ne, du hast halt so ein Bild davon, wie die Welt funktioniert. So, und da bietet sich jetzt der naturalistische Scientismus an oder Naturalismus und der überzeugt eben aus sich heraus. Und da meine ich das, was ich am Eingang gesagt habe, der Atheismus ist unaufhaltbar. Auch ohne Milliardenaufwand wandern die Leute dahin ab. Und das heißt, dass die Kirchen diesen Anpassungsprozess, da können die nur verlieren, weil in dem Moment, wo sie naturalistisch werden, würden sie ja das typisch Religiöse aufgeben.
Ja, aber stell dir Folgendes vor. Stell dir mal so ein Bild vor, ein Heißluftballon und unten drunter die kleine Gondel. Und der Heißluftballon, da sind die ganzen Leute drin, die bei der Kirche mitmachen, aber eigentlich säkular sind. Ne, da ist das ganze Ehrenamt drin und so weiter und so fort. Und unten in der Gondel sitzen dann so ein paar Religiöse, die einfach das Geld ausgeben für ihren religiösen Quatsch, den sie oben mit dem dicken Ballon eingenommen haben. Das geht schon. Und genau so ist es ja auch im Moment, denn die wenigsten evangelischen Leute oder Katholiken sind ja wirklich einverstanden mit dem, was ihre Bischöfe so verzapfen. Ne, dieses Bild von dem dicken Wasserkopf, das haben wir ja jetzt schon. Und das kann sich ja weiter verstärken.
Ja, und deswegen sage ich ja, das haben wir alles schon, das machen die alles schon und trotzdem geht alles den Bach runter für die Kirchen. Also da mache ich mir wenig Gedanken. Dein dritter Punkt war, es gibt Leute, die verstehen vieles nicht. Ich glaube, das ist aber einfach nur so, du machst dir über bestimmte Sachen keine Gedanken, weil einfach die Masse der Leute, die denkt das auch so. Ne? Davon lebt ja die Religion im Grunde, dass die Leute alle sagen, ja gut, also ich habe nicht weiter darüber nachgedacht, aber wenn alle sagen, es gibt ja diesen Jesus und Gott, dann wird das schon stimmen. Genauso wird das sein, wenn mal, sag mal, der naturalistische Scientismus die Oberhand gewonnen hat, diese Ideologie, vermeintliche Ideologie, dann wissen die Leute halt, also ich verstehe es zwar nicht, aber damit kann man auch leben. Ne? Also ein wichtiger Punkt, um wirklicher Atheist zu werden, ist ja zu verstehen oder zu kapieren, dass man nicht alles verstehen muss. Ne? Also es gibt Sachen, die man nicht versteht. Es ist ein Unterschied zwischen Sachen, die man nicht versteht und Sachen, die in sich widersprüchlich sind. Und das Problem ist A, die Gläubigen haben ein Problem damit, wenn sie was nicht verstehen. Was eigentlich nicht schwierig ist, sie haben auch ein Problem, widersprüchliche Sachen als widersprüchlich zu erkennen, sondern dann denken sie, das verstehen sie auch nicht, aber es ist irgendwie verständlich. Also das wären meine Entgegnungspunkte und ich lasse mir meine gute Laune nach diesem Segment oder nach dieser Studie nicht nehmen. Und mein letzter Punkt an die Hörerinnen und Hörer, ladet euch diese Studie runter. Ich habe nochmal beim Durchlesen gesehen, da sind noch mehr tolle Sachen drin. Ein gute Laune-Buch für die ganze Familie.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0. Gottlose Gedanken zum Leben.